Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Befreit Angela Merkel, forderte kürzlich eine Wirtschaftszeitschrift und meinte damit, die Deutschen sollten die CDU-Kanzlerin endlich vom Zwang befreien, nochmals eine große Koalition mit der SPD eingehen zu müssen und darum bürgerlich wählen. Ob die Deutschen diesem Aufruf folgen, ist fraglich. 5 Tage vor der Wahl sind sich zwar die meisten Beobachter sicher, dass die im Volk sehr beliebte Angela Merkel Kanzlerin bleibt, aber unsicher, mit wem sie in Zukunft regieren wird. Warum ist Angela Merkel so beliebt? Was für Hoffnungen kann sich ihr Konkurrent Frank-Walter Steinmeier noch machen? Welche Regierungskoalition ist in unserem Nachbarland am wahrscheinlichsten und was, wenn alles einfach beim Alten bleibt? Fragen an unsere Korrespondentin in Berlin, Ursula Hürzer. Sie ist Gast von Susanne Brunner.
Das Tagesgespräch.
Wenn man so in den letzten Tagen die Umfragen gelesen hat, die Medien angeschaut hat, hat man wirklich das Gefühl, Angela Merkel, die bleibt deutsche Kanzlerin. Jetzt 5 Tage vor der Wahl. Wie ist die Stimmung bei den Leuten, die sie in Berlin treffen, Ursula Hürzler?
Ja, die sagen etwas gleich. Angela Merkel bleibt Kanzlerin, ganz klar. Und sie haben es erwähnt, wenn man die Umfragen anschaut und eins zusammenzählt, dann stimmt das auch. Aber eben, erstens gibt es das mal so viele unentschiedene Wählerinnen und Wähler wie noch nie. Man sagt etwa 25%. Und zweitens sind es letztes Mal Meinungsforscher ziemlich daneben gelegen. Also ein bisschen Spannung bleibt noch. Aber ich würde sagen, jawohl, Angela Merkel bleibt Kanzlerin. Und die Frage ist eben, mit wem soll sie regieren? Oder muss sie regieren, je nachdem?
Auf diese Frage gehen wir noch hier ein bisschen später. Trotzdem, also Kanzlerin ist ja populär bei etwa 60% der Bevölkerung oder manchmal sogar mehr. Was mögen denn eigentlich die Leute an ihr so?
Ja, dass sie so normal ist, glaube ich. Die Leute haben das Gefühl, sie machen keine grosse Show, sie sind fleissig, flexibel. Kurzum, sie geben sich wirklich Mühe, Deutschland gut zu regieren und das Land in der Welt entsprechend zu vertreten. Also das ist, glaube ich, das Hauptgeheimnis von ihrem Erfolg.
Also wenn sie sagt, sie backe Zwetschgenkuchen abends am Wochenende, dann ist das das, was ankommt?
Ja, wobei, das ist etwas gewesen, wo sie eigentlich erst so ein bisschen nachgelegt hat, wo sie den Eindruck hatte, eben, dass die Leute ein bisschen mehr noch wissen wollen von ihrer Privat. Sie hat zum Beispiel auch in der letzten Pressekonferenz gesagt, es sei manchmal ein bisschen komisch, wenn sie gleich posten und so. Dann könnte es passieren, dass Leute nachrennen, wenn sie fragt, wo sind die Artischocken, dass sie sagen, was, ich kaufe die Artischocken in den Büchsen. Schauen Sie, denen gibt es frisch. Ich zeige Ihnen auch, wie man sie rüstet. Es ist gar nicht so schwierig und so. Also lauter so Geschichten, oder? Das soll sie noch ein bisschen populärer machen oder dass sie manchmal den Einkaufszettel schreibt für ihren Mann, das ist so ein bisschen etwas wie so die Abrundung, eben, dass sie nicht nur vernünftig wirkt, sondern eben auch ein bisschen mehr Seele, ein bisschen mehr Herz, ein bisschen mehr Privat zeigt.
Im Wahlkampf der CDU ist der Fokus ganz klar auf der Angela Merkel gelegen. Und man hat so Slogans können lesen auf Plakat, zum Beispiel wie «Klug aus der Krise» und da sieht man die Angela Merkel. Aber ein konkretes Thema hat sie eigentlich gehabt in dem Wahlkampf?
Ja, es hat viele Themen gegeben, aber eben sie ist ein bisschen ein Sphinx geblieben. Sie legt sich nicht besonders gern fest. Es ist klar, sie will Deutschland stärken. Sie will, dass das Land stärker aus der Krise kommt, also wieder Exportweltmeister wird und damit im Inland ja, mehr Arbeitsplätze da sind und wieder solidere Staatsfinanzen. Das ist eigentlich so ein bisschen ihr Credo. Und da hat sie einfach das Gefühl, quasi der Schlüssel dafür sei mehr Wachstum. Und mehr Wachstum, das hat sie letzte Woche immer wieder betont, mehr Wachstum, das können wir am ehesten erreichen, wenn man mit der FDP eine Politik macht für die Rahmenbedingungen. Und darum setzt sie ganz klar auf diese Koalition. Und daneben hat es ganz viele Einzelthemen gegeben, aber nicht so ein richtiges Thema, das sich durchgezogen hat, wie man das vielleicht hätte können annehmen, gerade in der Krisenzeit.
Also das klingt nicht unbedingt, also wenn ich so Wachstum höre und aus der Krise und so, das klingt nicht wahnsinnig nach einer Ideologie oder einer Vision. Ist sie dann nach diesen 4 Jahren jetzt mit der SPD einfach nur noch pragmatisch geworden?
Ja, das stimmt. Und die Frage ist natürlich immer, wie weit ist eigentlich Angela Merkel eine Ideologin gewesen? Sie hat einmal ein Programm durchgesetzt, wo sie noch CDU-Chefin allein war, also noch nicht Kanzlerin, das Leipziger Programm. Das ist ihr seither immer wieder um die Ohren gehauen worden. Das ist ziemlich neoliberal gewesen, also sehr viel privates Engagement hat das beinhaltet. Aber seither hat sie eben dann gemerkt, dass die Mehrheit der Bevölkerung das eigentlich nicht will. Und darum hat sie korrigiert. Aber wie weit dass es wirklich ihr schwer gefallen ist oder nicht, das ist ganz schwierig abzuschätzen. Man könnte einfach sagen, sie hat so ein bisschen eine Vision von Freiheit, dass der Mensch selber können entscheiden, was er will, dafür aber dann auch die Verantwortung tragen. Also das würde ich irgendwie sagen, das ist das, was sie bewegt. Und das ist sehr stark natürlich ein Stück weit von der DDR her geprägt, also von ihrer Herkunft. Und der Freiheitsgedanke, den verbindet sie vielleicht eben wieder mit der FDP.
Jetzt, die Leute mögen Angela Merkel. Und so, wie sie sie mögen, müsste man eigentlich meinen, dass die CDU wahnsinnig gute Werte hat jetzt in den Umfragen. Das ist aber nicht so. Warum eigentlich nicht?
Ja, die CDU hat in dem Wahlkampf ganz auf Angela Merkel und eben ihre Popularität gesetzt. Und die Rechnung kann aufgehen, oder vielleicht eben auch nicht. Und dass die Werte nicht so gut sind bei der CDU, das hat verschiedene Gründe. Und zwar ist ein von den Gründen sicher, dass Angela Merkel quasi eine gelehrte Christlich-Demokratin ist. Also sie hat eben eine ganz andere Sozialisation erlebt, ist dann in die CDU eingestiegen. Und sie hat ganz eindeutig moderne Ansichten, vielleicht für viele ihrer Partei zu moderne. Sie hat ihre Partei ziemlich umkrempelt. Also sie hat zum Beispiel eben sich eingesetzt für Krippenplätze, für Eltern, Geld dafür, dass jetzt in der Krise eben auch Banken verstaatlicht worden sind. Sie ist eine Protestantin, sie hat also nicht so einen engen Draht zu den, sagen wir mal, katholisch-konservativen Kreis. Und damit hat sie eigentlich ganz viele Leute ein bisschen zurückgelassen von ihrer Partei und die sind ja nicht mehr so treu und man kann nicht mehr so stark bauen auf sie wie früher in der CDU und zu einem Teil muss man auch ehrlich sagen, also der wirtschaftsliberale Flügel zum Beispiel, der ist zum Teil eben auch tüchtig abgewandert zu der FDP und das erklärt, wieso das eigentlich die Liberalen so gut dastehen im Moment.
Schauen wir Ihren Konkurrenten an, der SPD-Kandidat Frank-Walter Steinmeier. Es ist ja überhaupt nicht so, dass der irgendwie unbeliebt wäre, sondern auch der hat hohe Sympathiewerte, wenn man so die Umfragen anschaut oder abends die Balken, die zeigen, wie populär ist ein Politiker in Deutschland. Warum mögen die Leute ihn auch?
Ja, also die Aussenminister, die haben es eigentlich immer leicht zu Deutschland. Also der Hans-Dietrich Genscher ist schon sehr populär gewesen, auch der Joschka Fischer. Das sind einfach Leute, die im Prinzip innenpolitisch nicht mit den Kopf anheben für unpopuläre Massnahmen. Das hilft sehr. Und dann muss man sagen, also der Frank-Walter Steinmeier, das ist ein relativ ruhiger, vernünftiger Mensch. Er lacht. Er meint es auch ernst. Also von dort her hat er eigentlich alle Eigenschaften, die die Deutschen schätzen. Das ist kein Luftikus. Und das erklärt zum Teil seine hohen Sympathiewerte. Allerdings muss man eben auch sagen, er hat ein Handicap. Er hat noch nie einen Wahlkampf bestritten. Also er ist noch nie in welchem Rat auch immer gewesen. Und das hat ihn am Anfang ein bisschen behindert und es hat dazu geführt, dass er eben vor dem sogenannten Duell mit der Kanzlerin eher unterschätzt worden ist und dort hat er so ein bisschen gezeigt, was er kann und wenigstens ein bisschen etwas und durch das ist er gerade schwupps nochmal gestiegen in der Sympathie.
Jetzt die SPD ist nicht wahnsinnig gestiegen. Man würde eigentlich meinen, in einer Wirtschaftskrise hätten die Sozialdemokraten hätten Aufschwung. Ist nicht so. Die SPD scheint richtungslos. Wegen dem Steinmeier oder einfach grundsätzlich das Problem, das die SPD jetzt schon seit Jahren hat?
Ja, und man darf nicht vergessen, also der Frank-Walter Steinmeier, der hat sich ja nicht gedrängt, Kanzlerkandidat zu werden. Er ist einfach dann im Prinzip der Einzige gewesen, der das hätte noch machen können. Und er hat gesagt, okay, dann bin ich es eben. Und er vertritt eben eine Partei, die wirklich nach wie vor in der Krise ist. Das hat man ein bisschen vergessen jetzt in dem Wahlkampf. Die Partei hat in den rot-grünen Zeiten, also unter dem Gerhard Schröder als Kanzler, Hunderttausende von Mitgliedern verloren. Sie hat ganz viel von ihrer Klientel wirklich in der Seele verletzt durch die harten Hartz-IV-Reformen. Und das alles hat einfach dazu geführt, dass die Partei eben dann nachher so geschwächt war, dass überhaupt eine Linkspartei hätte können erscheinen. Und das zusammen, ja, das führt dazu, dass sie eben wirklich schwach ist und dass der Frank-Walter Steinmeier zwar das Beste macht daraus und probiert, der Partei wieder Stolz und Kampfgeist einzuhauen, aber ja, es ist eine Partei, die rekonvaleszent ist, also sie ist noch nie wieder ganz gesund.
Was heisst, der Steinmeier kann nur noch hoffen, dass die SPD am Sonntag nicht schlecht abschneidet? Die Angela Merkel ist sozusagen gewählte Kanzlerin, wenn man jetzt immer wieder gehört hat.
Ja, also man geht eigentlich davon aus, dass die SPD ja doch etwas hätte 30% bekommen. Und wenn er das bekommt, dann denke ich, kann er zufrieden sein. Das wäre dann nicht das schlechteste Ergebnis, das es je gegeben hätte. Und wie gesagt, man müsste ja eigentlich theoretisch immer noch die Zahlen von der Linkspartei dazuzählen und dann nachher wäre es dann doch wieder 40 oder drüber. Aber wie gesagt, das haben ein paar haben das gesagt in der letzten Zeit, das ist das oberste Ziel eigentlich von der SPD, gut abschneiden und vor allem den anderen quasi Zuppen speuzen, also verhindern, dass es eine schwarz-gelbe Koalition gibt von der Union und der FDP, dann wäre eigentlich das erste Ziel schon erreicht und der Frank-Walter Steinmeier könnte sagen, okay, wir können weiter regieren, immerhin.
Ursula Hürzeler, viele haben gesagt, der Wahlkampf sei ein Kuschelig gewesen. Man hat nicht gewagt, irgend schlechte Nachrichten rauszuposaunen, zu sagen, was vielleicht nach den Wahlen passiert. Viele haben kritisiert die Waren, zum Beispiel über die Wirtschaftskrise, vor allem Kosten von diesen Massnahmen, Konjunkturpaket, Opel-Bürgschaften usw. Das kommt dann erst nach der Wahl aus, was denn das wirklich heisst für den Einzelnen. Was ist da dran?
Ja, das stimmt, glaube ich. Und das ist wirklich, das hat sich durchgezogen. Man hat in der letzten Zeit eigentlich mehr über Steuererleichterungen geredet, aber dass natürlich eben das gewaltige Staatsdefizit, dass all die Schulden, dass die irgendwie wieder müssen abgebaut werden und so, über das hat man möglichst nicht geredet. Und das ist jetzt seit dem letzten Wochenende anders. Das ist eigentlich noch spannend. Da hat es eine Sendung von Anne Will in der ARD, wo der Wirtschafts- und der Finanzminister zusammen tätig sind und beide haben eigentlich das erste Mal so durchblicken lassen, ja, es wird ganz brutal das nächste Jahr und es könnte sein, dass man von ein paar Liebgewohnten muss Abschied nehmen. Und seither gibt es eigentlich jeden Tag irgendjemand, der sagt, also sei es ein Wirtschaftsprofessor oder ein Wirtschaftsweiser oder ein anderer Politiker, der sagt, ja, man muss vielleicht sogar eben mit Steuererhöhungen rechnen und das ist irgendwie ein neuer Zug, der da in den Wahlkampf gekommen ist, aber ich denke, ein ehrlicher, weil eigentlich wissen alle Leute, man kann nicht sich neu verschulden um 100 Milliarden Euro, jede Sekunde wächst der Schuldenberg um 4.439 Euro genau zu Deutschland und nachher meinen, das geht einfach so automatisch weg, also das wird jemand müssen zahlen und zwar ziemlich zügig.
Aber trotzdem, das raussagen, wirklich, wenn es dann wird, auf was sich die Bevölkerung dann gefasst machen kann, das wagt dann doch niemand jetzt so kurz vor den Wahlen.
Ja, genau. Und das ist natürlich eine Geschichte, vor allem, wo Angela Merkel bitter hat müssen lernen. Das letzte Mal, sie hat immer gesagt, 2%, wer die Mehrwertsteuer aufgesetzt hat, wegen dem fast die Wahl verloren. Auch weil die SPD immer hämisch gesagt hat, Merkel-Steuer, das wird teuer. Kaum ist der Wahltag vorbei gewesen, haben die beiden zusammen die Mehrwertsteuer um 3% aufgesetzt. Also, ein bisschen eine absurde Geschichte, aber die Leute haben das nicht vergessen und sie wollen einfach keine schlechte Nachrichten, so ganz konkret vor der Wahl, also offenbar ist es einfach so, auch die Wählerschaft will zwar immer Wort und ehrlich und so, aber eigentlich hat sie es lieber, wenn sie es nicht ganz genau weiss und lieber so eine allgemeine Botschaft hat von Hoffnung und Zuversicht.
Das klingt fast so, wie wenn während dem Wahlkampf ist eine Show, man kann sich darüber hinwegtäuschen, dass es wirklich ein Problem gibt und die richtigen Probleme, die sind dann tatsch wieder da, kaum ist der Wahlkampf fertig.
Ja, das stimmt. Es ist, glaube ich, einfach schwierig, dass man da die richtige Balance findet, oder? Dass man wirklich, also einerseits ist es ja wirklich so, dass das ein Wahlkampf war, der flau war, und zwar darum, weil man eben nicht ehrlich gesagt hat, was heisst jetzt das, wieder aus der Krise kommen und wie, wenn man da wirklich den Schuldenberg von 1,7 Billionen Euro irgendwie abbauen und auf der anderen Seite hat man eben auch das nicht so genau wählen, weil dann hätten das alle wieder so in eine Depression reingezogen. Und das hat sicher auch dem zaghaften Aufschwung, der sich hier ein bisschen abzeichnet, sicher auch nicht geholfen.
Schauen wir, wie es weitergehen könnte nach den Wahlen, Ursula Hürzeler. Also vom Profil her müsste man ja eigentlich sagen, Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier, die sind eigentlich eingespielt wie ein altes Ehepaar, das sich gegenseitig an Kanten geschliffen hat. Darum könnte man meinen, ist es nach den Wahlen eigentlich logisch, dass sie weiter als grosse Koalition zusammenarbeiten könnten.
Ja, theoretisch könnte man das sagen, aber sie haben eigentlich kein richtig gemeinsames Projekt mehr. Natürlich gibt es ganz viele Aufgaben. Also man weiss zum Beispiel ganz klar, dass nächstes Jahr die Arbeitslosigkeit auch wieder wird zunehmen. Vielleicht sogar schon das Jahr. Und zwar einfach darum, weil im Moment noch sehr viele Leute Kurzarbeit arbeiten und irgendwann, die ist verlängert worden auf 2 Jahre in Deutschland und irgendwann müssen sich natürlich die Firmen entscheiden, können wir die Leute noch haben oder müssen wir sie entlassen? Und da wird es bei vielen heissen, jawohl, wir müssen sie entlassen. Also das ist sicher eine Aufgabe, oder, würde zukommen, überhaupt die ganze Krisenbewältigung. Dann auch natürlich die Frage, wie geht es weiter zu Afghanistan. Aber darüber hinaus hat man eigentlich kein richtiges gemeinsames Projekt. Und grosse Koalitionen gelten immer ein bisschen als Notlösungen. Und darum wollen vor allem Politiker das nicht. Sie haben das Gefühl, sie seien dann hier gefangen, können sich zu wenig durchsetzen, das, was sie wollen. Obwohl bei der Bevölkerung selber sieht es gar nicht so schlecht aus. Die hat das Gefühl, ja, wieso nicht? Von denen aus könnte es die grosse Koalition durchaus noch länger geben.
Weiss man eigentlich wirklich, was Angela Merkel am liebsten hätte? Weil man hat so Verschiedenes gehört. Einerseits hat man gesagt, Mama, sie könnte eigentlich durchaus leben mit einer grossen Koalition. Und andererseits hat man gesagt, nein, grosse Koalition gäbe es sicher nicht mehr. Und es sei schwarz-gelb, also respektive mit der FDP.
Ja, also sie setzt ganz eindeutig auf Schwarz-Gel und zwar ist sie gut ausgekommen, glaube ich, schon mit der SPD. Man hat sich da arrangiert, aber für sie wäre das einfach viel zu gefährlich. Also sie müssen sich vorstellen, das letzte Mal hat schon CDU wollen mit den Liberalen eine Regierung bilden. Man hat es verpasst und wenn jetzt es wiederkommt, dann nachher wäre es schon das zweite Mal, dass CDU mit der Angela Merkel ihr erstes Wahlziel verpasst hat. Und das wäre natürlich brutal für Angela Merkel selber, weil dann würden all die ich vorher erwähnt habe, die Frustrierten, würden nachher führen und würden sagen, so geht das nicht. Wir haben den Wahlkampf auf sie aufgebaut, oder? Sie hat uns jetzt quasi wieder schräg vorbeigeführt und darum kann sie vielleicht noch Kanzlerin bleiben, aber sie wird sicher den CDU-Vorsitz als Chefin verlieren. Also es kann nicht in ihrem Sinn sein, wenn sie ihre Macht festigen will, dass es wirklich eine grosse Koalition gibt. Zudem ist es auch interessant für die Bevölkerung, weil bis jetzt hat eigentlich Angela Merkel immer auf Augenhöhe quasi mit der SPD regiert, hat mehr moderiert. Dann wäre sie das erste Mal eigentlich in der Situation, dass sie eine grosse Partei würde vertreten, also sogar zwei, wenn man es genau nimmt. Und auf der anderen Seite wäre eine kleine FDP. Also dann müsste sie wirklich führen. Und das wäre interessant zu sehen, was sie dann würde machen.
Aber vor allem hat sie dann auch eine linke Opposition. Also da ist dann nicht mehr eingebunden und so, sondern es ist dann sie und dann die anderen, die dann jeden Schritt kritisieren.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das wäre natürlich auch die Chance. Also die SPD, es gibt ja immer das Wort vom SPD-Chef Müntefering, Opposition ist Mist. Ich bin nicht sicher, ob das nicht vielleicht jetzt besonders interessant wäre für die SPD, weil sie haben es erwähnt, selbstverständlich für die SPD dann nachher nach links sich verschieben, sie würden einen engeren Schulterschluss vollziehen mit den Gewerkschaften. Sie würde sich sicher auch der Linkspartei annähern, weil damit wäre ein ganz klares Signal, spätestens 2013, dann gibt es eine klare Alternative. Auf der einen Seite liberal-bürgerliche Regierung und auf der anderen Seite links, wahrscheinlich grüne. Also dann wird es wirklich wieder spannend. Aber das Regieren wäre natürlich für Angela Merkel dann nicht ganz einfach. Das ist klar, sie hat eine starke Opposition.
Also die grosse Koalition CDU und mit der SPD zusammen oder dann mit der FDP, gibt es überhaupt noch andere Koalitionen, die jetzt 5 Tage vor der Wahl noch realistisch sind?
Ich glaube nicht. Also die kleinen Parteien, die haben sich dermaßen festgelegt und haben gesagt, mit wem dass sie da auf keinen Fall wetten und so. Eben also die FDP wird auf keinen Fall Rot-Grün unterstützen und die Grünen werden auf keinen Fall Schwarz-Gel unterstützen, um mit dieser Farbe leer zu bleiben. Und das heisst unter dem Strich, die könnten eigentlich nicht mehr raus aus dieser Situation, ohne dass sie würden ganz gewaltige Glaubwürdigkeitsverlust haben. Und von daher glaube ich es ehrlich gesagt nicht. Ich finde es übrigens falsch, dass man sich so definitiv festlegt, weil wenn man ein Fünf-Parteien-System hat, dann sollte man eigentlich koalitionsfähig sein mit allen demokratischen Parteien. Aber ich bin auch nicht gefragt.
Und gewisse Bundesländer leben das ja auch vor, oder? Da gibt es ja verschiedene Kombinationen. Jetzt Ursula Hürzeler, seit Monaten haben Sie jetzt den Wahlkampf begleitet, Sie sind durchs Land gereist. Haben Sie in all dieser Zeit ein Thema bei den Leuten gespürt, wo der Wahlkampf überhaupt nicht angesprochen hat? Wenn Sie jetzt so zurückdenken?
Nein, eigentlich nicht. Es ist alles irgendwie gekommen. Etwas, was interessant ist, ganz viele Leute beschäftigen sich eigentlich immer mit Bildungsfragen. Und das ist auf nationaler Ebene, spielt das fast keine Rolle. Aber an der Basis ist das etwas, wo sehr viele Leute beschäftigt. Und nachher ist es natürlich auch so, eben die ganze Krise und wie kommen wir da raus und sind wir überhaupt schon drin? Das ist etwas ganz Interessantes gewesen für mich, weil da sind die Wahrnehmungen einfach sehr unterschiedlich. Also Teil Leute haben gesagt, Krise, 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 bei mir ist überhaupt noch nichts angekommen, oder? Andere, die natürlich Kurzarbeit arbeiten, die haben das Gefühl, ich werde immer ärmer, um mich kümmert sich niemand. Mindestlohn, das ist gut, dass man endlich mal genug verdienen für die Arbeit, aber wenn das dann meine Firma nicht zahlen kann, habe ich auch nichts davon. Also das sind so ein bisschen mehr Themen gewesen und über allem habe ich etwas immer wieder gehört. Erstens eben, dass ganz viele Leute einfach all diesen Versprechungen nicht richtig glauben oder sagen, ja, die versprechen jetzt und das gehört irgendwie dazu, aber wir glauben es nicht richtig. Und auf der anderen Seite haben eben viele auch gesehen, Politik ist nicht allmächtig. Sie kann gerade in Krisenzeiten kann sie zwar dann nachher Geld reinbuttern, wo irgendjemand wieder muss zahlen am Schluss, aber da hat so viele unberechenbare Punkte und die Wirtschaft spielt so eine grosse Rolle. Also ich glaube, ein Stück weit sind sie enttäuscht von der Politik, aber sie verlangen auch nicht mehr so viel von den Politikern wie vielleicht früher.
Gibt es irgendeinen Schlüsselmoment in diesem Wahlkampf, oder wo Sie als so einen würden bezeichnen, oder ein persönliches Highlight oder eine Erinnerung, wo Sie denken, das werden Sie immer wieder verbinden mit dem Wahlkampf 2009?
Ich möchte eigentlich drei kurze Sachen sagen. Das eine war, ich habe am letzten Freitag den Nobelpreisträger Günter Grass gesehen, wo er Wahlkampf gemacht hat, in Berlin vor einem riesen Publikum vorgelesen hat. 80-Jähriger, er macht das schon seit Jahrzehnten und es ist wirklich eine Freude gewesen, wie er da immer noch kämpft und die Begeisterung und die Leidenschaft, das hat mich wirklich fasziniert. Ich hätte es nicht in dieser Form erwartet, das ist das eine gewesen. Das andere ist, dass plötzlich eine neue Partei auftaucht, die Piratenpartei, also eine Partei, die sich einsetzt für Freiheit im Netz. Leute, die sonst überhaupt nichts mit Politik zu tun haben, viele junge Querbeet quasi Anzugsträger bis zu den Internetfreaks. Und das hat mich fasziniert, weil ich glaube wirklich, das ist etwas, was in Zukunft weist. Und das Dritte, das darf ich doch auch nicht vergessen, das war doch der H.B. Kerkeling als Horst Schlemmer. Also der mit seiner Partei, wo eben irgendwie sozialkonservativ, linksliberal, aber auch noch ein bisschen grün war. Das hat mich doch immer wieder daran erinnert, wie schwierig das heutzutage eigentlich ist, Politik zu machen, weil alle ein bisschen etwas anderes erwartet und weil man alle Klientelen muss irgendwie bedienen. Und das war vielleicht ein bisschen typisch für den Wahlkampf 2009 in Deutschland.
Sie haben einiges gesehen und jetzt kommt noch der Endspurt. Ursula Hürzeler, herzlichen Dank für das Gespräch.
Tagesgespräch ein paar Tage vor der Bundestagswahl in Deutschland. Tagesgespräch mit Ursula Hürzeler in Berlin. Wer das ganze Thema irgendwann in aller Ruhe studieren will, DRS Online hat ein riesen Dossier zu Weg.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.